Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Ich bin Romina.
Und ich bin Georg.
Heute werfen wir einen genaueren Blick auf den Aufbau des respiratorischen Systems und darauf, wie verschiedene Störungen in seinen Komponenten entstehen und welche Konsequenzen sie haben. Zum Einstieg nochmal eine kurze Zusammenfassung der letzten Folge. Wir haben uns mit den Atemgasen, also Sauerstoff und Kohlendioxid, beschäftigt. Dabei wurde deutlich, dass man beide getrennt betrachten muss. Wir haben uns mit der alveolären Gasgleichung befasst und Methoden zur Quantifizierung der Oxygenierung angesprochen, wie den alveolo-arteriellen Gradient, also die AADO2, und den ja doch etwas gebräuchlicheren Horowitz-Index.
Ja, alles gut und schön. Jetzt haben wir also gehört, was wir das letzte Mal besprochen haben. Heute soll es ja um das respiratorische System selbst gehen. Und ich würde vorschlagen, wir betrachten das mal funktionell und untergliedern es in seine funktionellen Komponenten. Was denkst du?
Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Wir können ja gleich mal loslegen und gemeinsam überlegen. Also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall zwei Funktionseinheiten, nämlich einmal den Gasaustauscher. Nämlich
du meinst die Lunge? Ja.
Die Lunge, genau, mit ihrer semipermeablen Membran, also quasi unser biologischer Oxygenator.
Genau, den brauchen wir auf jeden Fall. Also wir haben einen Oxygenator oder einen Gasaustauscher, die Lunge.
Okay, und dann braucht es noch einen Mechanismus, der Sauerstoff überhaupt dorthin bringt und CO2 abtransportiert. Also ein effektives System für Ventilation und Abgasentsorgung.
Also eine Pumpe sozusagen.
Genau.
Und die Pumpe besteht aus der Pumpe selbst. Dann brauchen wir eine Luftleitung, wir brauchen eine Steuereinheit. Aber das können wir alles unter Pumpe zusammenfassen, oder?
Ja, so würde ich es auch sehen.
Gut, aber ist das dann alles? Ich meine, das macht ja irgendwie so noch keinen Sinn, wenn man einen Gasaustauscher hat und eine Luftpumpe und dann?
Und natürlich brauchen wir auch einen Kreislauf und ein Transportmedium, nämlich das Blut.
Das Blut, okay. Das gehört aber nicht so im engeren Sinne zum respiratorischen System. Aber natürlich müssen wir das mit betrachten, sonst macht das ja alles überhaupt keinen Sinn. Also wir halten fest, wir haben den Oxygenator, die Lunge, wir haben die Pumpe mit ihren verschiedenen Komponenten. Der Kreislauf gehört zwar nicht dazu, aber wir müssen ihn mit betrachten.
Ja, das ist jetzt alles eigentlich schön und gut, diese theoretische Unterteilung. Der Mensch funktioniert aber doch als Ganzes. Also diese Unterteilung kommt mir doch etwas ja plastisch vor.
Ja, das ist auch so. Natürlich ist das sehr künstlich, das stimmt. Aber wir müssen ja überlegen, welche Störungen welche Konsequenzen hat. Und insofern macht es schon Sinn, sich zu überlegen, was passiert bei einer Störung in der einen Komponente und was passiert bei einer Störung in der anderen Komponente. Und das ist, glaube ich, der Sinn dieser Unterteilung. Und vielleicht wird das deutlicher, wenn wir die Störung jetzt im Detail betrachten.
Gut, dann beginnen wir damit. Was passiert bei einer Störung des Gasaustauschers, also des Lungenparenchyms?
Okay, dann machen wir das. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns eine Lobert-Pneumonie an. Wir stellen uns vor, der rechte Unterlappen sei voller Eiter, klassische Lobert-Pneumonie. Wir müssen uns überlegen, was passiert mit der Oxygenierung, und erst in zweiter Linie überlegen wir dann, was passiert mit der CO2-Abrauchung. Wir haben in der letzten Folge gelernt, dass man beide Gase getrennt betrachten sollte. Deswegen fangen wir jetzt mal mit der Oxygenierung an und überlegen, was passiert eigentlich da.
Ja, die Diffusionsstrecke wird verlängert oder in diesem Fall sogar aufgehoben. Wenn ein Lappen voller Exsudat ist, Eiter ist, kommt der Sauerstoff praktisch nicht mehr zum Blut.
Genau, also der Begriff Diffusionsstrecke macht hier eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil es diffundiert ja nichts. Mhm. Sozusagen die Diffusionsstrecke ist ja funktionell gesehen eigentlich unendlich. Wir sollten uns vielleicht überlegen, was passiert mit einem Erythrozyten, der in diesen kranken Lungenlappen reinschwimmt.
Beim Sauerstoff passiert im Prinzip nichts mehr, also keine Aufnahme. Der Erythrozyt verlässt die betroffene Region genauso entoxygeniert sozusagen, wie er hineingefahren ist.
Also venös rein, venös raus sozusagen.
Genau.
Das heißt ja aber dann, dass es sich vermischt mit dem woanders normal arterialisierten Blut und wir kriegen eine Hypoxie. Richtig?
Richtig.
Das war blöd. Das ist aber ziemlich blöd, weil das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir müssen überlegen, was macht der Körper dagegen? Das ist dem Körper ja nicht recht, wenn er zu wenig Sauerstoff hat.
Er könnte versuchen, mehr zu atmen, also die Ventilation zu steigern.
Lass uns mal überlegen, ob das was bringt. Also tatsächlich sieht man das ja häufig, dass Patienten, die eine Pneumonie haben, eine Tachypnoe haben, keine Frage. Nur Die Frage ist, bringt das etwas für die Oxygenierung? Ich glaube, es bringt nicht so viel, weil wenn wir uns in den einzelnen Erythrozyten reinversetzen, der schwimmt in diesen kranken Lungenlappen rein, wo lauter Eiter drin ist. Wenn jetzt die anderen Bereiche mehr belüftet werden, kriegt er davon auch keinen Sauerstoff.
Stimmt. Die betroffene Region bleibt ja weiterhin nicht belüftet.
Die bleibt weiterhin nicht belüftet, genau. Also das ändert sich ja dadurch nicht, das können wir ja dadurch nicht beeinflussen. Das bringt also nichts.
Die eigentliche Kompensation ist dann also der Euler-Liljestrand-Mechanismus, also die pulmonale hypoxische Vasokonstriktion. Was bedeutet, schlecht belüftete Areale werden vasokonstriktorisch abgeschaltet sozusagen, damit gut belüftete Lungenareale bevorzugt durchblutet werden?
Ja, wobei abgeschaltet, schön wäre es, wenn wir das abschalten könnten. Wir können die Perfusion drosseln in diesen Lungenlappen, abschalten können wir sie nicht. Das wäre wahrscheinlich auch gar nicht so gesund für die Lunge, für die kranke Lunge. Die muss ja schon auch mit Blut versorgt werden. Gut, ja, noch eine andere Blutversorgung. Aber jedenfalls abschalten geht nicht. Wir können sie drosseln. Die hypoxische pulmonale Vasokonstriktion drosselt das, die Perfusion. Das heißt, das Blut geht dann eher in die belüfteten Lungenareale. Das ist eine sinnvolle Reaktion des Körpers.
Wir halten also fest, gegen die Hypoxie kann der Körper zumindest teilweise mit der pulmonalen hypoxischen Vasokonstriktion reagieren oder kompensieren.
Gut, jetzt gehen wir zum CO2. Wir haben ja gesagt, wir betrachten das getrennt. Und es ist ja so, wenn wir an den Erythrozyten wieder denken, der in diesen kranken Lungenlappen hineinschwimmt, dann wird er sein CO2 nicht los. Es kommt also zu einer Hyperkapnie.
Ja, und die Hyperkapnie ist der Trigger dann für eine gesteigerte Ventilation.
Genau, das ist der Grund. Die Hyperkapnie ist der Trigger der gesteigerten Ventilation, nicht die Hypoxie. Wichtig ist aber auch noch festzuhalten, dass diese gesteigerte Ventilation nicht das gleiche ist wie eine Hyperventilation. Der Begriff Hyper-, Hypo- und Normoventilation macht sich ausschließlich am Ergebnis fest, also am erreichten PCO2 im arteriellen Blut. Die Nomenklatur ist da so ein bisschen verwirrend, weil der Begriff Ventilation in mehrerer Hinsicht gebraucht wird. Der Patient steigert jedenfalls seine Ventilation, um wieder eine Normoventilation zu erzielen. Einmal ist die Anstrengung gemeint oder die Atemarbeit, die er aufbringt, und zum anderen das Ergebnis. Und in beiden Fällen wird der Begriff Ventilation verwendet. Das ist so ein bisschen verwirrend. Aber wir halten fest, der Begriff Hyper-, Hypo-, Normoventilation macht sich am erreichten PCO2 eben fest.
Also bei einer begrenzten Pneumonie ist es sicher möglich, die Ventilation zu steigern. Je mehr Lungenareale betroffen sind, dann wird es wahrscheinlich auch hier schwierig und auch die Kompensation des CO2 stößt an seine Grenzen.
Naja, die Ventilation können wir ja immer steigern. Das ist die Frage, ob wir eine Normoventilation erzielen können. Du wolltest eben wahrscheinlich sagen, dass der Körper das schafft, eine Normoventilation herzustellen mit einer gesteigerten Ventilation.
Ja.
Genau. Wir können also festhalten, dass wir gegen die Hypoxie bei einer Pneumonie, bei einer Parenchymstörung, uns teilweise wehren können mit dem Euler-Liljestrand. Und gegen die CO2-Eliminationsstörung können wir uns vollständig wehren, innerhalb gewisser Grenzen natürlich nur, durch eine gesteigerte Ventilation.
Wir können also festhalten, bei Parenchymstörungen stehen die Oxygenierungsstörungen primär im Vordergrund. Gut, und was ist jetzt mit der Pumpe, also Ventilation und Atemmechanik?
Ja, lass uns doch mal ein einfach klinisches, relevantes Beispiel überlegen. Wir haben Narkose gemacht, wir extubieren den Patienten im OP und fahren mit dem Patienten in den Aufwachraum. Der hat aber noch einen gewissen Opioidüberhang und ventiliert vielleicht nur halb so viel wie sonst. Also das Atemminutenvolumen ist halb so groß wie sonst. Und jetzt lass uns überlegen, was passiert mit dem Sauerstoff und erst danach, was passiert mit dem CO2?
Ja, man würde wahrscheinlich annehmen, nicht so gut. Also direkt an eine Hypoxie denken.
Ja, kann man machen, aber leuchtet intuitiv ein. Aber wir müssen uns vielleicht überlegen, wie viel Sauerstoff wird denn dem Menschen angeboten und wie viel verbraucht er eigentlich? Und wir gehen vielleicht mal vereinfachend von einer kleinen Patientin aus, 50 Kilogramm, sie hat ein Atemminutenvolumen von grob 5 Liter. Wenn sie Raumluft atmet, dann atmet sie ja etwa 1 Liter Sauerstoff dabei ein. Verbrauchen tut sie 2 bis 3 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, also höchstens 150 Milliliter. Sie hat also ein riesen Überangebot. Natürlich kann die Lunge die Luft nicht vollständig von Sauerstoff befreien, alles aufnehmen, aber sie hat jedenfalls ein x-faches Überangebot, wenn sie normal atmet. Und wenn wir das jetzt halbieren, dann hat sie immer noch 500 Milliliter, ist immer noch über dreifach über dem eigentlichen Bedarf. Ich würde also postulieren, dass der Effekt auf die Oxygenierung gering ist.
Ja, das würde ich sagen, leuchtet ein.
Da bin ich froh. Okay, was ist jetzt mit dem CO2?
Ja, CO2 steigt an, es kommt also zur Hyperkapnie. Wenn man das jetzt auf den Opioidüberhang bezieht, würde das ja bedeuten, dass die Hypoventilation sich primär als CO2-Problem darstellt und weniger als Sauerstoffproblem oder Oxygenierungsproblem.
Und in dem Fall kann der Körper dagegen nichts machen, weil wir haben ja das Steuerzentrum gestört durch unsere Opiate. Wir halten jedenfalls fest, eine Störung der Pumpe führt also zunächst zu einer Hyperkapnie und innerhalb gewisser Grenzen nicht zu einer Hypoxie. Zur Erinnerung, bei der Parenchymstörung war es umgekehrt.
Jetzt haben wir die Theorie besprochen, aber sollten wir nicht mal über klinische Beispiele nachdenken?
Ja, gute Idee. Also Parenchymstörungen, wenn wir damit beginnen wollen, dann ist es ja so, wir haben die Lungenentzündung betrachtet. Das wäre ein Beispiel.
Das ARDS könnte man noch nennen.
Das ARDS, genau, da haben wir eine ähnliche Situation. Die Alveolen sind voller Eiter und Zellschrott.
Letztlich alle Erkrankungen, die irgendwie zu Atelektasen führen.
Genau, das kann ja ein Pleuraguss sein, das kann eine Atelektase sein, wenn der Patient aus dem OP kommt nach Beatmung, warum auch immer. Also immer dann, wenn die Lunge atelektasisch wird, genau das ist der Punkt, dann kann sie nicht mehr richtig funktionieren und dann ist primär die Oxygenierung gestört.
Und Krankheitsbilder mit Pumpenstörungen haben wir den Opioidüberhang genannt. Vielleicht könnte man auch neuromuskuläre Erkrankungen nennen.
Zum Beispiel, aber es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Erkrankungen, ein Asthma zum Beispiel, also wenn die Leitung selbst verengt ist, ein Larynxtumor, sonst irgendein Fremdkörper in den oberen Luftwegen, irgendeine Thoraxdeformität, was weiß ich. Immer dann, wenn irgendwas in diesem komplexen Gebilde Pumpe gestört ist, dann haben wir eben eine Störung, wie eben besprochen, CO2 geht hoch, O2 geht nicht unbedingt runter innerhalb gewisser Grenzen.
Dann gibt es ja auch noch die gemischten Störungen, wie zum Beispiel die COPD, die sowohl ein Ventilations- als auch ein Gasaustauschproblem mit sich bringt.
Ja, bei der COPD ist ja das Parenchym auch kaputt, also gestört, entzündet sozusagen, kann deswegen nicht mehr so gut oxygenieren. Eine andere gemischte Störung, die wir erwähnen sollten, ist der Pneumothorax. Auch da ist ja das Lungengewebe atelektatisch, aber der Antrieb ist ja auch gestört und damit ist die Pumpe gestört.
Fassen wir also zum Schluss alles zusammen. Das respiratorische System besteht funktionell aus 2 Hauptkomponenten, dem Gasaustauscher, dem Parenchym, und der Pumpe, die für die Ventilation zuständig ist. Den Kreislauf muss man immer mitdenken, auch wenn er nicht zum eigentlichen respiratorischen System zählt. Parenchymstörungen führen primär zu Oxygenierungsstörungen. Klinische Beispiele haben wir gehört, sind die Pneumonie, das ARDS, eine Lungenödem und alle Erkrankungen, die letztlich zu Atelektasen führen. Pumpenstörungen führen primär zu Ventilationsstörungen, also vor allem zur Hyperkapnie. Klinische Beispiele wären hier der Opioidüberhang, den wir gehört haben, neuromuskuläre Erkrankungen, das Asthma. Dann haben wir noch gelernt, die Nomenklatur ist wichtig. Hyperventilation, Hypoventilation und Normoventilation beziehen sich auf die CO2-Elimination, nicht auf das Atemzugvolumen oder die Atemfrequenz. In der nächsten Folge sprechen wir dann über Störungen des Kreislaufs im Zusammenhang mit dem respiratorischen System, also darüber, wie Perfusionsstörungen die Oxygenierung beeinflussen. Genau, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder Georg?
Genau, das machen wir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bei Luft nach oben und immer schön weiteratmen.
Zum Schluss noch einige rechtliche Hinweise. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der medizinischen Fort- und Weiterbildung und der allgemeinen Information medizinischen Fachpersonals. Sie ersetzen nicht die individuelle ärztliche Beurteilung, Diagnostik oder Behandlung. Medizinisches Wissen unterliegt einem ständigen Wandel. Therapieentscheidungen müssen stets individuell und auf Basis der aktuellen Leitlinien sowie der jeweiligen Patientensituation getroffen werden. Für Schäden, die aus der Anwendung der hier dargestellten Inhalte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Nähere Informationen zum Haftungsausschluss sind unter den rechtlichen Hinweisen im Impressum auf der Webseite und in den Shownotes zu diesem Podcast zu finden.